Was ganz schwierig war, ist so Woche 3, Woche 4, Woche 5 gewesen, weil dann alle wieder so in ihrem eigenen Alltag sind. Wir müssen wieder in unseren Alltag. Mein Mann hat wieder müssen go schaffen. Ich bin auf einmal allein mit unserer Tochter und das ist völlig komplett schräg gewesen, irgendwie mit ihr den Alltag zu bewältigen. Ich bin nur noch am Brüllen gewesen. Und dort habe ich schon gemerkt, dass die Unterstützung abgeflacht hat.
Jedes Jahr verlieren in der Schweiz rund 1200 Familien ein Kind. Auf den Tod eines Kindes ist man als Eltern nie vorbereitet. Entsprechend verzweifelt ist man, wenn es passiert. Trauer und Angst, Ohnmachtsgefühl, aber auch Schuldgefühl und Wut prägen den neuen Alltag. Im Gespräch mit der Sephora Cuoco, einer jungen Mutter, die ihr Kind vor wenigen Wochen verloren hat, erfahren wir, was so ein Verlust bei Eltern und Geschwistern auslösen kann und wie man als Aussenstehende am besten auf trauernde Eltern zugeht, wie man sie begleiten und wie man ihnen helfen kann. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von den Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Sephora Cuoco. Sephora hat erst vor ein paar Wochen ihren kleinen Sohn verloren. Hoi und herzlich willkommen, Sephora.
Hoi, Rita.
Du hast die wohl schlimmste Erfahrung gemacht, die Eltern machen können. Du hast vor kurzem deinen kleinen Bub, der Darshan, verloren. Heute bist du bereit, mit mir darüber zu reden, was ich unglaublich stark finde und auch sehr wertvoll, weil wir aus deinen Erfahrungen lernen können, was so ein Verlust mit Eltern und Geschwistern macht und vor allem, wie wir als Außenstehende auf trauernde Eltern zugehen können und ihnen am besten helfen können. Liebe Sephora, möchtest du zuerst einmal etwas vom Darshan erzählen?
Also ich habe vor jetzt auch schon 16 Monaten eigentlich mein zweites Kind geboren. Es war der Darshan. Es war eigentlich eine sehr komplikationslose Schwangerschaft. Ich hatte aber immer ein bisschen das Gefühl, irgendetwas ist nicht so, ja, nicht so wie bei der ersten Schwangerschaft. Und ich habe dann auch einmal ihn nicht mehr gespürt im Bauch und habe dann sogar wirklich gedacht, ja, jetzt, wenn wir den Ultraschall gehen machen, dann sagen sie uns, das Baby ist gestorben. Und das ist dann aber nicht so gewesen. Der Darshan hat will zu uns kommen und ist dann durch eine relativ schwierige Geburt, hat er den Weg zu uns gemeistert und hat dann aber leider nachher sehr, sehr lang müssen im Kinderspital bleiben. Und das ist für uns als Familie eine ganz schwierige Zeit gewesen, weil man hat wie nicht gewusst, was ist. Also ich würde sagen, vergleichbar jetzt mit der Trauer, ist die Zeit dort ganz, ganz schwierig gewesen. Weil jetzt so ein bisschen bei der Trauer weiss man, okay, er ist wie weg. Er ist gestorben und er kommt nicht mehr. Und als er im Kinderspital war, war es für uns immer so ein Bangen gewesen. Man hat nicht gewusst, wieso, dass er so schwach ist, wieso, dass seine Muskeln nicht so mitmachen wie die von anderen Kindern. Und also die Ärzte haben uns eigentlich gesagt, wir sollen nicht davon ausgehen, dass er irgendwann wir können selber schnaufen oder selber schlucken oder ja irgendetwas selber machen, oder? Also sie haben sogar gesagt, er kann wahrscheinlich nicht mal husten selber. Und das ist für uns eine sehr grosse Belastung gewesen. Und wir haben versucht, das eigentlich so gut zu meistern wie möglich ohne Angst, weil wir haben noch eine ältere Tochter, also sie steht ein bisschen älter gewesen als eineinhalb. Und dann haben wir wirklich müssen stark bleiben für sie. Und so, ja, ist das eigentlich gewesen. Und nachher hat er dann können aus dem Spital rauskommen, hat sich eigentlich prächtig entwickelt über das ganze letzte Jahr durch. Also mein Mann und ich sagen manchmal, das letzte Jahr ist für uns eigentlich das schönste gewesen. Also wir haben sehr viel Zeit zu vierten verbracht. Es war alles so langsam gewesen. Wir sind viel bei uns gewesen. Wir sind in die Nähe vom Wald gezogen, sind viel draussen gewesen. Und ja, wir haben eigentlich gedacht, das Schlimmste haben wir überlebt. Und dann ja, ist das neue Jahr angebrochen und ist eigentlich alles auch relativ okay gelaufen. Also ja, einfach alles gut gegangen. Und dann sind die Kinder Mitte Januar ein bisschen verkälter gewesen. Nichts Schlimmes, also wir sind von so einem, ja, so ein bisschen 3-Tage-Fieber oder so ausgegangen. Und dann ist aber der Darshan an einem Donnerstagmorgen ist ihm nicht mehr so gut gegangen und dann auf einmal hat er aufgehört zu schnaufen. Und das ist für uns natürlich ganz eine Schocksituation gewesen. Also es ist schon immer so gewesen, dass wenn er verkältet war oder nicht so zweig, dass ja, dass es bei ihm immer ein bisschen länger gegangen ist, bis er wieder gesund ist und so. Aber wir haben uns eigentlich keine grosse Sorgen gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, ja, jetzt schnuppt er nicht mehr. Und dann hat ihn mein Mann reanimiert. Mit dem Notruf am Telefon. Und dann sind auch innerhalb von kurzer Zeit, ich weiss gar nicht mehr, wie lang oder schnell das alles gegangen ist, sind dann auf einmal ganz viele Polizisten dort gewesen, also die Heizung, die ganze Schutz und Rettung, Notärzte vom Kinderspital, also wir haben auf einmal irgendwie fast 20 Leute daheim gehabt. Und sie haben wirklich versucht, ihn wieder zurückzuholen, relativ lang. Aber wir haben dann, wo es so lang gegangen ist, schon gemerkt, das kommt wahrscheinlich nicht gut. Und sie haben uns dann das auch so mitteilt. Und dann sind noch jüngste weitere Leute gekommen, eben, also Seelsorger, hat uns dann betreut. Das ist sehr wertvoll gewesen. Die Kriminalpolizei ist noch gekommen, Gerichtsmedizin, die Spurensicherung. Also es ist einem ein bisschen vorgekommen, wie so an so ein Crime Scene irgendwie von Law and Order oder so. Also es ist sehr surreal gewesen. Auch so mega, ja, man ist auch so ein bisschen abgefertigt worden, so, ja, also jetzt macht man das, jetzt macht man das, ja, jetzt müssen wir ihn mitnehmen, wir müssen dann untersuchen, was da war und so. Und wir haben wie nicht wirklich Zeit gehabt, um das wirklich zu realisieren. Es war einfach so gewesen, so, ja, also so in einer halben Stunde kommt dann das Bestattungsamt und die nehmen dann mit und dann müssen wir ihn untersuchen. Also auf gut Deutsch gesagt, ja, wir müssen ihn dann aufschneiden und machen und tun. Wir sind so gewesen, so, hä? Und das ist ja ganz schräg gewesen. Und ja, auch für uns mega surreal, dass er dann auf einmal irgendwie weg ist. Ja, das ist so ein bisschen das, was passiert ist, so der erste Abschnitt.
Das klingt sehr wie eine Gefühlsachterbahn, weil ich jetzt einen Eindruck bekommen habe, dass ihr ein gutes Jahr gehabt habt mit ihm, eigentlich voller Hoffnung und Zuversicht. Das hat jetzt eher einmal so danach getönt, als gesagt, die Zukunft rosig aus. Und das ist also sehr überraschend gekommen, oder? Weil man ist ja nie gefasst auf diesen Moment. Ihr habt ja gewusst, dass er mit einer Krankheit auf die Welt gekommen ist. Hat denn das wie geholfen, sich auf so etwas vorzubereiten oder eben gerade nicht? Wo bist denn du oder wo sind du und dein Mann gestanden in diesem Moment? In dieser Positivität drin, oder habt ihr im Hinterkopf gleich immer gedacht, ja, es kann eben schon passieren? Und sind ihr vorbereitet auf das, was jetzt du so überraschend jetzt auch dargestellt hast?
Also es ist ja so, dass er sich eigentlich verhältnismäßig für die Diagnose, die er bekommen hat, sehr, sehr gut entwickelt hat. Also er ist in der Physio, hat er mega gut mitgemacht. Er hat ohne Hilfe können trinken, essen, Sachen heben. Ich sage jetzt mal, verglichen mit meiner Tochter, sie ist irgendwie mit 9 Monaten gestanden und hat schon laufen wollen, ist er ein bisschen langsamer gewesen. Es ist alles ein bisschen langsamer gegangen, aber auch okay. Also wir haben uns dann auch gedacht, ja, also in 5 von 10 Jahren fragt niemand mehr. Und wir sind eigentlich auch mit dem gegangen. Und die Ärzte haben uns das eigentlich auch so mitgegeben und haben wie gesagt, ja, solange sich es nicht verschlechtert, muss man eigentlich nichts machen. Weil er ist noch so klein. Und es hat teils dann schon Ärzte gehabt, die gesagt haben, ja, vielleicht sollte man einen Teil vom Muskel rausschneiden und den untersuchen, dass man dann weiss und so. Aber sie haben es jetzt nicht, sie haben es auch nicht gepusht. Und das habe ich noch gut gefunden. Auf der anderen Seite, so ein bisschen, so die mütterliche Intuition ist schon da gewesen. Also, ich habe ihn einmal angeschaut, als er am Schlafen war und habe angefangen zu brüllen. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, gleich irgendetwas. Und ich habe dann das immer so ein bisschen abgeschrieben und habe gedacht, ja, es ist vielleicht noch so ein bisschen halt zu verarbeiten von dieser Zeit im Spital, wo halt doch sehr heikel war, wo wir wirklich nicht gewusst haben, ob er überlebt. Also das Baby neben ihm auf der Intensivstation ist zum Beispiel gestorben und das ist für uns so gewesen, so wow. Also, und ja, und ich würde nicht sagen, dass wir es ausblendet haben, aber er ist schon auch so ein bisschen der Charakter gewesen. Er hat nie wirklich preisgegeben, was ist. Also auch mit der Diagnose und auch jetzt, man weiss, bis jetzt eigentlich noch nicht, was wirklich war. Sie haben ein bisschen Ahnung, sie haben ein bisschen Tests machen können, aber sie warten noch auf ganz viele Ergebnisse. Also wir haben immer noch keine Klarheit. Und das, ja, ist eigentlich schon so ein bisschen seine Story gewesen.
Mhm. Okay, also das heisst, da sind noch Fragen offen. Du bist auch mitten immer noch in diesem Trauerprozess drin. Was wir vorgängig vor dem Gespräch ja auch schon ein bisschen diskutiert haben, der Trauerprozess, der durchläuft so verschiedene Phasen. Und auch als Aussenseiter weiss man, dass offensichtlich die Trauerphasen sich wie unterscheiden voneinander. Stimmt das? Kannst du das so auch bestätigen? Und kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wo jetzt dein Weg, ja, wo du durchgegangen bist und wo du heute stehst? Ich denke, es ist ohnehin ja noch sehr viel, was auch vor uns steht. Das ist alles noch sehr frisch. Aber siehst du da so eben die sogenannten typischen Prozesse, die da stattfinden? Kannst du uns da ein bisschen einführen?
Ja, also was sicher ein grosser Punkt war, war am Anfang so ein bisschen die Fassungslosigkeit. Wo man einfach, man glaubt nicht, und auf einmal hat man ganz viel Zeit. Also wir haben 2 Kinder unter 2-jährig und da hast du einfach keine Zeit mehr für nichts. Also ich meine, wir haben teilweise nicht mal Zeit gehabt, um irgendwie essen oder alleine aufs WC zu gehen. Und jetzt hat man so viel Zeit und man ist so viel allein mit dem konfrontiert, dass man muss sich wieder mit auseinandersetzen. Und was ich am Anfang nicht geglaubt habe, also uns haben die Fachpersonen auch gesagt, ja, die Abstand zwischen diesen Trauerwellen, und das sind wirklich Trauerwellen, also es kommt einmal wie ein Tsunami und dann geht gar nichts mehr und dann geht es aber wie auch wieder vorbei. Die werden grösser. Und das habe ich, am Anfang habe ich das nicht gelernt. Also am Anfang habe ich teilweise 2 Stunden geschlafen, irgendwie schlaflos im Bett gelegen und dann 4 schon wieder wach und hellwach. Und am brüllen und jetzt ist es schon auch anders. Das ist irgendwie, man gewöhnt sich langsam an den neuen Rhythmus. So Familienfester und so zum Beispiel Geburtstag. Also meine Tochter hat Anfang März Geburtstag gehabt, ich habe Ende März Geburtstag gehabt. Und wir haben beide nur einen Geburtstag gehabt mit ihm. Und das jetzt also das erste Mal ohne ihn, das ist schon schwierig. Weil es ist so, es fehlt wie jemand. Am Tisch fehlt jemand, seine Spielsachen irgendwie werden nicht mehr benutzt und, ja, es ist irgendwo durch auch so ein bisschen eine Wut da auch. Oder, es kommt in Wellen, sage ich jetzt mal. Also, das, aufs Leben aber auch irgendwo durch, ja, man redet dann immer so von der Wut auf den Verstorbenen und das ist effektiv bei mir auch schon so gewesen, dass ich dann auch mal denke so, ja, ich fühle mich wie ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, verarscht eigentlich. Dass es so ist, es ist so anstrengend gewesen. Wir haben so gekämpft, wir haben so geschaut, dass alles gut kommt. Und das ist wirklich so auf dem aufsteigenden Ast gewesen. Und dann kommt so etwas, wo man einfach nicht darauf vorbereitet ist. Also gar nicht. Und ja, jetzt ist man irgendwie so ein bisschen da und man geht ja immer so ein bisschen davon aus, dass die Verstorbenen an einen besseren Ort kommen, oder? Und das ist auch so ein bisschen, ja, das, was für uns war. Und das ist auch so ein bisschen das, was uns ein bisschen trägt. Oder? Dass so ein bisschen diese Phasen, ja, auch, dass man, ich schaue sehr gerne zum Beispiel Videos an. Also ich habe ganz viele so ganz banale Sachen gefilmt, oder gefüttert. Und das gibt mir sehr Halt, weil es zeigt ihm dann irgendwie beim Essen, oder er hat so ein kleines, so, wie so ein Laufdings gehabt, wo man dann so reintut und er dann so rumkriecht. Und wo er mit dem umeinander gefahren ist, die das sind ganz so Sachen, die fehlen einfach, weil wenn meine Tochter zum Beispiel in der Betreuung ist, ist es einfach ruhig, die heim. Es ist einfach so, ja, einfach eine neue Situation, wo einem dann wütig macht. Und ich denke mir dann so, es leben so viele ignorante Menschen und so ein unschuldiges Wesen irgendwie muss gehen. Und ja, das ist schon schwierig. Also teilweise, ja, oder dass man in so eine Gleichgültigkeit kommt, weißt, wo einem einfach alles egal ist. Es hat alles keinen Wert mehr. Das ist, ja, es ist einem gleich irgendwie, ob die Sonne scheint oder nicht, oder ob man gegessen hat oder, also es ist einfach alles egal, oder? Und das, ja, zum dort rauskommen oder zum dort nicht in eine Depression gehen, das ist schon schwierig. Und das, ja, da haben mein Mann und ich wirklich Glück, dass wir einander wie so fast ein bisschen abwechseln. Also mal ist jemand im Tief und der andere im Hoch und zieht der andere wieder so ein bisschen raus. Das ist wirklich gut und wir haben da sehr viel Unterstützung im Umfeld. Also da sind wir wirklich dankbar.
Gerade jetzt zum Thema Unterstützung. Gibt es da Sachen, die du jetzt schon bereits erfahren hast, wo kannst du sagen, ganz am Anfang oder in dieser Schockphase, dort haben wir wahrscheinlich die Unterstützung gehabt, also die offiziell oder die amtliche Unterstützung, oder da kommt der Seelsorger vorbei und ich denke vielleicht auch Psychologen, die sich anbieten, einen zu unterstützen, das kannst du uns dann vielleicht noch ein bisschen genauer sagen. Was ist dort ganz am Anfang als Unterstützung angeboten worden und hat dann die Unterstützung, wie man manchmal eben so gehört, dann auch wirklich plötzlich dann wie ausgesetzt, also dass dann eben die Leere kommt, jeder hat das Gefühl, die erste Phase ist jetzt einmal durch und dann kommt dann wie so der Moment, wo ihr braucht immer noch Hilfe und dann ist die aber nicht da und häufig halt auch, weil man nicht so genau weiss, wie man dann eben helfen kann. Also dort würde ich gerne von deinen Erfahrungen schöpfen, weil ich glaube, dort können wir am meisten profitieren, die von deiner Geschichte jetzt auch erfahren.
Ja, also es ist immer ein schwieriges Thema, der Tod. Also ich glaube selber auch nicht so die sensibelste Person. Oder ich schaue das ganz pragmatisch an. Vielleicht auch so ein bisschen halt von Indien, dass ich sage, ja, es geht irgendwie weiter. Oder? Und ich schaue das wie nicht so schlimm an. Aber wenn man dann selber in dieser Situation ist, es ist effektiv ähnlich wie nach der Geburt von einem Baby, wo so ein bisschen alle wollen helfen in den ersten 2 Wochen, also unmittelbar nachdem der Darmstamm gestorben ist, haben alle wollen helfen. Und das ist eigentlich so eine Phase, wo wir komplett paralysiert gewesen sind. Also, wenn mich jetzt jemand gefragt hat, ja, kann ich etwas machen? Es ist so gewesen, ich habe keine Ahnung, was. Und was ganz schwierig war, ist so Woche 3, Woche 4, Woche 5 gewesen, weil dann alle wieder so in ihrem eigenen Alltag sind. Wir müssen wieder in unseren Alltag. Mein Mann hat wieder müssen arbeiten. Ich bin auf einmal allein mit unserer Tochter und das ist völlig komplett schräg gewesen, irgendwie mit ihr den Alltag zu bewältigen. Ich bin nur noch am Brüllen gewesen. Und dort habe ich schon gemerkt, dass die Unterstützung abgeflacht hat. Es ist halt, ja, der Tod ist ein mega schwieriges Thema. Also ich habe das Gefühl, vor allem Eltern können nicht so gut damit umgehen, weil es ihnen halt einfach auch sehr, sehr nahe geht, oder? Ich meine, es wird sich ja niemand vorstellen, wie es ist, wenn das eigene Kind stirbt, oder? Oder wie das, was wir jetzt in dieser Situation wohl durchmachen. Und dort hat uns wirklich auch so ein bisschen Sensibilität gefehlt. Und auch so ein bisschen das Machen. Also, so die Realisierung vom Umfeld, dass wir in einer Situation sind, wo wir nicht können sagen, hey, komm, wir gehen die Wohnung putzen. Also, wo wir nicht einmal begreifen, dass man eine Wohnung muss putzen, wo wir nicht einmal selber irgendwie so klar im Kopf sind, dass wir sagen, okay, hey, wir müssen etwas essen. Oder wir sollten mal duschen. Also alles so banale Sachen, wo, oder einkaufen. Und das sind so Sachen, da hätte ich in dem Sinn mehr auf unser Umfeld zählt. Dass einfach wie dort das Verständnis mehr da ist, dass, hey, im Fall, wir sind am Anfang nicht fähig, um euch zu sagen, was wir brauchen, machen einfach irgendetwas. Stellen irgendwie das Brot und Butter vor Türen her oder Gumpfi oder was auch immer, aber einfach, das sind so ein dass man mehr ins Machen kommt. Also ich habe auch darüber geschrieben, dass teilweise die Leute so unsensible Sachen gesagt haben, wo ich dann denke, hey, wow. Und das zeigt mir dann einfach, dass das wie so ein bisschen eine Unsicherheit ist, weil das Thema doch ein mega Tabuthema ist. Also ich meine, in der Schweiz sterben keine Kinder und doch sind es so viele. Also es ist einfach ein Thema, über das redet man nicht. Also ob es jetzt eine Fehlgeburt ist oder ob es jetzt wirklich ein Kind ist, das früher stirbt oder auch später stirbt. Also ich meine, es gibt ja Kind-Teenings, die sterben. Also das sind so Sachen, dass ja, das macht mich recht traurig. Aber es ist mehr so ein gesellschaftlicher Schmerz, so ein bisschen eine Trauer, die ich habe, dass das einfach schade ist, dass das immer noch so falsch läuft. Und auf der anderen Seite bin ich auch niemandem böse oder ich nehme es auch niemandem übel, weil ich hätte wahrscheinlich auch nicht gewusst, wie reagieren. Also weisst, ich hätte wahrscheinlich auch falsch reagiert und ja, ich bin froh, kann ich jetzt viel so ein bisschen darüber schwätzen und das sagen und also die Leute sensibilisieren, dass man eben nicht sagen sollte, hey, im Fall, wo mein Hund gestorben ist, ist das auch mega schlimm gewesen, weil er ist gewesen wie ein Kind. Ist er eben nicht. Oder respektive, sag das nicht an Mami, wo das gerade passiert ist mit ihrem Kind, weil es kommt nicht so gut an. Ja.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich versuche immer auch, das an mir selber zu spiegeln. Natürlich passieren dann so Aussagen eben aus einer wahnsinnigen Überforderung raus und ja, Unsicherheit. Oder man will Mitgefühl zeigen und tut natürlich dann vielleicht genau wie die falschen Tasten bedienen, oder? Auf dem Klavier, wo man kennt, oder? Und darum finde ich es extrem wichtig, dass wir uns dürfen mit dir zusammen austauschen, weil die meisten haben ja keine Erfahrung damit und wenn man dann in eine Erfahrung hineingeraten, ist es dann eben in dieser Aussenseiterrolle und dann ist es wirklich ganz schwierig. Jetzt kannst du ein paar Beispiele nennen, wo dir geholfen haben? Oder du hast jetzt vielfach gesagt, ihr seid ja nicht einmal in der Lage gewesen, überhaupt zu entscheiden, welche Hilfe oder auch das überhaupt zu kundtun. Aber hat es ein Beispiel gegeben, wo jemand dann wirklich ja, das Zepter an die Hand genommen hat und einfach gemacht hat? Dass wir uns einfach ein bisschen vorstellen können, du hast Beispiel gesagt, wie vielleicht die Wohnung putzen oder eben das Essen bringen. Gibt es aber nebst dem vielleicht auch Sachen, wo jemand von aussen kann, ja, kann helfen, etwas übernehmen, Arbeiten abnehmen?
Also ich denke, so ein klassisches Beispiel von wie schräg das eigentlich ist, war, dass ich glaube, zwei Tage später haben wir irgendwie Steuern im Briefkasten gehabt. Und es war einfach so, hey, ihr müsst jetzt das im Fall machen. Und ja, es sind irgendwie so Sachen, dass man vielleicht einfach sagt, hey, ich nehme jetzt die Tochter für eine Stunde und gehe raus. Also wirklich gar nicht zu viel überlegen und wie uns, aber auch, wie nicht zu viel von uns verlangen in dieser Zeit. Also nicht uns den Böllen zuspielen und sagen, hey, im Fall, wenn ihr etwas braucht, wir sind da. Sondern effektiv sagen, hey, schau, ich habe morgen Nachmittag Zeit, soll ich eure Tochter nehmen für eine Stunde? Oder ich gehe übermorgen in den Zoo, komm, ich nehme sie doch mit. Das ist etwas, das hat uns mega geholfen, weil, also, wir haben schon müssen entscheiden, wegen der Kremierung, wegen der Beerdigung, ob wir nochmal gehen wollen, die Aufbahrung, ihn nochmal anschauen. Und mein Mann ist muslimisch aufgewachsen und das ist dort auch noch ein Streitpunkt gewesen, dass man den Körper nicht kremieren darf, sondern man muss ihn beerdigen. Wir haben dann aber wieder kremieren lassen. Also wir sind so in dem Zeug gewesen, plus noch halb angeschuldigt worden von der Polizei, dass wir eventuell etwas damit zu tun hätten, weil sie ja die ganze Untersuchung haben müssen machen, wir sind wie nicht fähig gewesen. Und dort, finde ich es mega wichtig, dass man einfach das Zepter in die Hand nimmt und sagt, hey, look, ich gehe morgen Nachmittag auf den Spielplatz, ich nehme sie doch gerade mit. Und das ist, wir sind so dankbar gewesen für alles, für jede Hilfe. Also, es hat einmal nach dem Tod von ihm recht stark geschneit und eine Kollegin von uns ist zu uns gelaufen und mit so 3 Kanister voller Curry, die sie gekocht hat. Und hat einfach gesagt, hey, schau da, ihr könnt es auch eingefrieren, ihr müsst es jetzt nicht essen, wenn ihr es nicht gerne habt, schmeißen wir es in den Kübel, aber das ist mal für euch. Einfach just in case. Oder? Und das ist, wir haben sie nicht gefragt und wir haben ihr nicht gesagt, hey, kannst du für uns kochen, sondern sie ist einfach gewesen, sie ist gekommen da. Das ist ganz lässig gewesen.
Mhm. Haben die darüber aus auch offizielle Hilfe müssen in Anspruch nehmen? Also, weißt, zu einem Psychologen oder zu einem Seelsorger. Gibt es da überhaupt Angebote? Also, auch wenn ihr es vielleicht selber nicht in Anspruch genommen habt, aber einfach, dass wir das wirklich wissen. Weil ich gehe jetzt davon aus, dass du mit so Sachen ja, konfrontiert worden bist. Ja.
Also, wir haben davor, sind wir eigentlich schon in psychologischer Betreuung gewesen, auch wegen der Geburt. Und da haben wir ganz eine gute Psychologin gehabt. Ich empfehle es jedem, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen und schauen, was auch passt, oder? Dann mein Mann hat noch psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen. Mit dem Seelsorger haben wir immer noch Kontakt. Also er ist wirklich, hat sich sogar schon fast zu einem Freund entwickelt. Dann gibt's vermehrt, Fachleute von der Stelle Kindsverlust. Und also es gibt kindsverlust.ch, es gibt Himmelskind, der Verein. Und was ich auch dann durch eine, die beim Verein schafft, erfahren habe, ist der Verein Propalium für Eltern, die Kinder hatten, die eben eine Krankheit hatten oder einfach so ein bisschen einen schwierigeren Weg mit der unheilbaren Krankheit oder Krebs oder so. Und für mich ist jetzt das mehr so ein bisschen, der Verein gewesen, mit dem ich mich auch identifizieren konnte. Weil es war in dem Sinn ja keine Fehlgeburt gewesen. Das heisst, ich habe wie, dort fehlt mir persönlich der Bezug. Also ich kann dort nicht mitreden und ich habe das Gefühl, sie können nicht mitreden in dem Sinn bei dieser Situation. Und darum, hat mir das eigentlich dort, mich so dort reinlesen, hat mir sehr geholfen. Ich habe auch gesehen, dass sie also monatliche, glaube Zoom-Meetings haben, also halt jetzt im Moment online, aber nachher dann, glaube ich, ist es in Olten vor Ort. Und das ist etwas, was ja, mir recht geholfen hat. Einfach mich austauschen mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie wir gewesen sind. Einfach auch, weil dann muss man sich wie schon mal nicht erklären, sondern man weiss einfach so, hey, die Trauerwellen, sie kommen. Es ist wie, man muss wie nicht drüber schwätzen, so mega fest, was passiert ist, sondern man weiss, hey, irgendwie, die Kinder haben alle so ein bisschen das Gleiche erlebt, die Eltern gehen alle durch das durch und, ja, das sind so die Angebote, die ich kann empfehlen oder wo mir begegnet sind jetzt in dieser Zeit.
Also das ist sehr wertvoll. Du hast sie wirklich super aufgelistet. Wir nehmen es dann nachher dann auch in den Shownotes auf, dass man sich dort auch weiter informieren kann. Du hast es schon ein bisschen erwähnt, oder? Jeder geht andersrum mit der Trauer. Wichtig ist eben, dass man sich austauschen kann. Und gleich steht jeder ein bisschen an einem anderen Punkt. Was mich ein bisschen wundern nimmt, ist, was hat das mit euch als Familie gemacht? Also du hast jetzt vor allem von dir erzählt, deinem Mann gab vielleicht ein bisschen einen anderen Weg mit seiner Trauer. Und da ist natürlich dann auch noch die kleine Schwester, also die kleine Grossschwester. Zuerst ist sie die Grosse, jetzt ist sie die Alleinige. Ich glaube, da ist auch sicher viel passiert. Kannst du da dazu vielleicht noch ein bisschen sagen, wie ihr jetzt eben als plötzlich reduzierte Familie mit dieser neuen Situation umgeht?
Mhm. Also, unsere Tochter ist eigentlich sehr pragmatisch damit umgegangen am Anfang. Jetzt mit der Zeit vermisst sie ihn sehr stark. Also jetzt, wir haben ihr gesagt, ja, wenn wir älter sind, dann sehen wir ihn wieder. Dann gehen wir auch dort hin, dann gehen wir auch in den Himmel und dann kommt er uns holen. Und dann hat sie letztens gesagt, es ist so herzig, dass sie gefunden hat, ja, wir sind jetzt genug alt, also ich bin jetzt genug alt, jetzt ist dann gut, jetzt können wir gehen. Und das habe ich irgendwie so herzig gefunden, dass das einfach, es ist so, ja, so erfrischend, irgendwie, es hat so eine Leichtigkeit und so eine Verspieltheit. Und ich habe das Gefühl, bei ihr, es wird sich wie zeigen, wichtig ist uns einfach eben, dass wir es immer thematisieren, wenn sie es braucht. Also, dass man wie, dass der Brüder wie einen Platz hat. Dass es nicht einfach ist, mich kehren zu unter den Tisch, sondern dass man das thematisiert. Und dass, wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder ich habe nicht eins, ich habe zwei Kinder. Auch wenn das zweite nicht mehr rum ist. Und ja, als Paar ist es nicht einfach. Also, das auf jeden Fall nicht. Vor allem Frauen und Männer tun anders. Wie schon vorhin ein bisschen angetönt, wir wechseln uns schön ab mit den Tiefs. Aber es ist irgendwo durch auch ein Moment, wo wir neu als Familie, aber auch als Paar, uns bewusst müssen füreinander entscheiden. Weil, ich sage jetzt mal, wenn wir letztes Jahr eine Krise hatten, oder hätten, oder Streit, oder, dann rührt man nicht so schnell den Pickel her und läuft davon. Weil man denkt, ja doch, es sind doch zwei Kinder und so, und sie sind noch klein und alles. Und jetzt haben wir nur noch eins. In dem Sinn. Und die Verlockung ist dann auch gross, um einfach zu sagen, es schießt mir alles an und ich laufe davon, oder? Und ja, das nicht zu machen, ist schwierig. Also es ist wirklich nicht einfach. Aber ich finde, was bei uns mega, mega wichtig ist, dass man einfach offen darüber redet. Also auch offen darüber redet und sagt, hey, look, ich habe jetzt keine Lust, um darüber zu reden. Oder ich bin jetzt traurig, lass mich in Ruhe. Oder ich brauche jetzt das von dir. Oder ich brauche jetzt, dass du mich in den Arm nimmst oder dass du mich in Ruhe lässt. Ich habe zum Beispiel beide Phasen einmal, dass ich irgendwie getröstet werden will, in den Arm genommen werden, aber teilweise auch einfach will ich in Ruhe gelassen werden. Da verbunkere ich mich irgendwie ins Büro und arbeite oder brühle einfach oder bin einfach für mich oder gehe laufen. Und da ist mein Mann sehr ähnlich. Also, dass wir uns da einfach wirklich auch die Zeit und den Raum geben, wo nötig ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Du hast es auch schon ein bisschen angetönt. Du bist jetzt ein bisschen auf dich zu sprechen gekommen. Mich nimmt es auf den Schluss hin. Wunder, wo stehst du im Moment? Und was sind deine Perspektiven? Oder wie gehst du um, um möglichst zuversichtlich jetzt gleich die nächsten Phasen und die nächsten Wellen, die noch werden kommen, eben auch anzupacken?
Was mir sehr, sehr hilft, ist wirklich die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, dass ich die Erfahrung machen durfte, Mami sein von zwei Kindern, auch so nah aufeinander, auch all die schönen Erlebnisse, die wir hatten, das vierte, die wir hatten mit ihm, die ich hatte, mit ihm, die Beziehung. Es war eine ganz intensive Beziehung. Man sagt ja sowieso, Mami und Sohn ist eine ganz spezielle Verbindung. Und das habe ich sehr gemerkt. Und es ist aber auch auf die andere Seite so ein bisschen das ganze Thema Familienplanung. Wir haben damit gerechnet, dass wir eigentlich abgeschlossen haben. Und das ist wie auch so ein kleines Triggerthema, wo wir haben nie wollen, dass unsere Tochter ein Einzelkind ist oder bleibt. Und das ist auch so ein bisschen jetzt wie so etwas, wo mich auf eine Art ein bisschen belastet, merke ich. Also es ist so ein bisschen wie etwas, wo ich weiss, irgendwie deutet es vielleicht wirklich in die Richtung, dass wir nochmal ein Kind haben werden. Aber dort ist eine ganz grosse Unsicherheit und auf die andere Seite auch so ein bisschen eine Angst, ja, was ist, wenn dann jetzt nochmal ein Baby kommt und irgendwie, ich will dann nicht, dass es seinen Platz einnimmt. Und es sind einfach alles so ein bisschen, es ist mehr so ein bisschen der Prozess, der gerade so ein bisschen abläuft, parallel zu der Trauer, die dann einfach akut ist, wo im Moment irgendwie, ich hab irgendwie ein Liebchen von ihm oder ein Body von ihm in der Hand und dann, ja, dann fange ich mega an brüllen oder ich schaue Videos an oder, ja, es ist so ganz, ja, es läuft so ein bisschen zweigleisig. Also zum einen ist eben so ein bisschen die Trauer, aber aus der kann ich mich gut rausholen mit Dankbarkeit. Also das ist wirklich, das ist, glaube ich, das Tool, das mich jetzt am meisten hat können vor einer Depression bewahren. Also ich wirklich einfach mir jeden Tag gesagt habe, hey, wir haben so eine schöne Zeit gehabt, ich bin so dankbar auch, dass er da war, dass dass auch meine Tochter einen Sohn, also einen Bruder gehabt hat und ich einen Sohn gehabt habe. Und es gibt ja so viele Pärchen, die versuchen, schwanger zu werden und es klappt nicht und so. Und dass wir das eigentlich so reibungslos auch haben können, dürfen wahrnehmen. Ja, man nimmt einfach die Sachen nicht mehr so für selbstverständlich und das hilft mir doch sehr.
Liebe Sephora, wir könnten natürlich noch lang, lang über das Thema reden und ich glaube eben auch die Phase ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Vielleicht können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal miteinander austauschen, wo stehst, was ist passiert, was hat dir weiterhin geholfen. Ich möchte die Dankbarkeit gerade als Schlusswort auch nehmen für jetzt den Austausch, den wir heute haben. Die Dankbarkeit, die du spürst für das, was du hast mit dem Darshan, was ihr als Familie erlebt habt, die will ich in einer anderen Form zurückgeben, im Sinne von dankbar, dass du dich so geöffnet hast, dass du uns einen Einblick gewährt hast in die Anfangsphase von diesem Trauerprozess. Wahrscheinlich immer noch eine recht akute Phase und umso mehr bin ich froh und dankbar, dass du uns so vieles verraten hast. Das soll auch Betroffenen helfen, hoffentlich, die zuhören. Und eben nicht Betroffenen wie wir, die häufig einfach daran heranschauen und ein bisschen unbeholfen, nicht wissen, was machen. Da hast du uns doch jetzt auch gesagt, macht einfach. Es kann wie nichts falsch sein. Sind präsent, macht einfach. Zu viel kann es auch nicht sein. Und wenn, dann würde man es ja dann auch erfahren. Mit diesen Erkenntnissen möchten wir einmal aus dem Gespräch heute aussteigen und wir werden dir weiterfolgen auf all deinen Kanälen und schauen, wie du mit dem umgehst. Du machst das grossartig. Und ich danke dir noch einmal wirklich von ganzem Herzen, dass du offen gewesen bist und den Mut gehabt hast, darüber zu reden. In dem Sinn wünsche ich dir weiterhin viel Kraft, dir und natürlich deiner ganzen Familie. Ich hoffe, dass wir in einem späteren Zeitpunkt wieder von dir erfahren dürfen, ja, dass das Leben hoffentlich wieder ganz vieles Positives mitgebracht hat für dich. Ich verabschiede mich von dir, Sephora, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Danke, Rita, bis bald.
In dieser Folge haben wir erfahren, dass ein Kind zu verlieren immer eine schmerzvolle Erfahrung ist. Sowohl für die Eltern als auch für die Geschwister. Es gibt aber kein Patentrezept, mit so einem schlimmen Ereignis umzugehen. Jede Mutter, jeder Vater und jedes Geschwister hat einen eigenen Weg, Trauer zu bewältigen. Sowohl für Betroffene als auch für Außenstehende ist es sicher einmal wichtig, die verschiedenen Phasen des Trauerprozesses zu verstehen. Außenstehende können am besten helfen, indem sie einfach das Zepter in die Hand nehmen und etwas machen. Gar nicht gross fragen, weil die Trauernden im ersten Moment nicht einmal in der Lage sind zu sagen, wie man ihnen helfen kann. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einerseits verschiedene Links mit weiterführenden Infos zum Thema und andererseits alle Kanäle, wie ihr Sephora auf dem Netz finden könnt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.